Herr Professor Heidegger, in unserer Zeit werden immer mehr Stimmen laut und es werden diese Stimmen immer lauter, die in einer Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse die entscheidende Aufgabe unserer Gegenwart propagieren und in ihr den entscheidenden Ansatzpunkt für die Gestaltung der Zukunft sehen. Wie stehen Sie zu solcher Ausrichtung des sogenannten Zeitgeistes, etwa in der Frage der Universitätsreform?
Ja, ich würde nur auf die letzte Frage antworten. Denn was Sie zuvor fragten, ist zu weit gegriffen. Und die Antwort, die ich Ihnen gebe, ist die, die ich vor 40 Jahren gegeben habe, in meiner Antrittsvorlesung in Freiburg im Jahre 1929. Und ich zitiere Ihnen den Satz: Aus der Vorlesung Was ist Metaphysik? Die Gebiete der Wissenschaften liegen weit auseinander. Die Behandlungsart ihrer Gegenstände ist grundverschieden. Diese zerfallene Vielfältigkeit von Disziplinen wird heute nur noch durch die technische Organisation von Universitäten und Fakultäten zusammen und durch die praktische Zwecksetzung der Fächer in einer Bedeutung gehalten. Dagegen ist die Verwurzelung der Wissenschaften in ihrem Wesensgrund abgestorben. Ich glaube, die Antwort dürfte genügen.
Nun sind es ja recht unterschiedliche Motive, die zu den modernen Versuchen geführt haben, innerhalb der gesellschaftlichen Ebene und auch innerhalb der mitmenschlichen Ebene, eine Umorientierung der Zielsetzungen und eine Umstrukturierung des faktisch Gegebenen zu erreichen. Ersichtlich ist dabei viel Philosophie im Spiel, im Guten wie im Bösen. Sehen Sie einen gesellschaftlichen Auftrag der Philosophie?
Nein. In diesem Sinne kann man von einem gesellschaftlichen Auftrag nicht sprechen. Wenn man diese Frage beantworten will, muss man zuerst fragen, was ist Gesellschaft? Und muss darüber nachdenken, dass die heutige Gesellschaft nur die Verabsolutierung der modernen Subjektivität ist. Und dass von hier aus eine Philosophie, die den Standpunkt der Subjektivität überwunden hat, überhaupt nicht mitsprechen darf. Eine andere Frage ist, wie weit überhaupt von einer Veränderung der Gesellschaft gesprochen werden kann. Die Frage nach der Forderung der Weltveränderung führt ja auf einen viel zitierten Satz von Karl Marx, die Thesen über Feuerbach, zurück, und ich will ihn, um ihn genau zu zitieren, auch gleich vorlesen: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, unterstrichen. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Bei der Zitation dieses Satzes und bei der Befolgung dieses Satzes übersieht man, dass eine Weltveränderung voraussetzt eine Änderung der Weltvorstellung und dass eine Weltvorstellung nur zu gewinnen ist dadurch, dass man die Welt zureichend interpretiert. Das heißt, Marx fußt auf einer ganz bestimmten Weltinterpretation, um seine Veränderung zu fordern. Und dadurch erweist sich dieser Satz als nicht fundierter Satz. Er weckt den Eindruck, als sei entschieden gegen die Philosophie gesprochen, während im zweiten Teil des Satzes gerade unausgesprochen die Forderung einer Philosophie vorausgesetzt ist.
Wodurch kann denn heute Ihre Philosophie im Hinblick auf eine konkrete Gesellschaft, eine Gesellschaft mit konkreten Nöten und Sorgen, mit Hoffnungen und mit Erwartungen und mit Aufgaben wirksam werden? Oder aber haben diejenigen Ihrer Kritiker recht, die behaupten, Martin Heidegger sei so konzentriert mit der Frage nach dem Sein beschäftigt, dass er die Conditio humana, das Sein des Menschen, in Gesellschaft und als Person drangegeben habe?
Ja, diese letzte Kritik ist ein großes Missverständnis. Denn die Seinsfrage und die Entfaltung dieser Frage setzt ja gerade eine Interpretation des Daseins voraus. Das heißt, des Wesens des Menschen. Und der Grundgedanke meines Denkens ist ja gerade der, dass das Sein bzw. die Offenbarkeit des Seins den Menschen braucht und das umgekehrt der Mensch nur Mensch ist, insofern er in der Offenbarkeit des Seins steht. Damit dürfte die Frage, wie weit ich nur mit dem Sein beschäftigt bin und den Menschen vergessen habe, erledigt sein. Man kann nicht nach dem Sein fragen, ohne nach dem Wesen des Menschen zu fragen.
Nun hat Nietzsche einmal gesagt, der Philosoph sei das schlechte Gewissen seiner Zeit. Lassen wir einmal dahingestellt, was Nietzsche nun selbst damit gemeint hat. Betrachtet man aber ihren Versuch, die bisherige Philosophiegeschichte als eine Verfallsgeschichte des Seins zu durchschauen und dementsprechend zu destruieren, ist mancher vielleicht versucht, Martin Heidegger das schlechte Gewissen der abendländischen Philosophie zu nennen. Worin sehen Sie das charakteristischste Merkmal, um nicht zu sagen das charakteristischste Denkmal dessen, was Sie die Seinsvergessenheit und Seinsverfallenheit nennen?
Zunächst muss ich Ihre Frage in einer Hinsicht korrigieren, wenn Sie von der Verfallsgeschichte sprechen. Das ist nicht negativ gemeint. Ich spreche nicht von einer Verfallsgeschichte, sondern nur von der vom Geschick des Seins insofern, als es sich mehr und mehr im Vergleich zur Offenbarkeit des Seins bei den Griechen entzieht, bis zur Entfaltung des Seins als bloße Gegenständigkeit für die Wissenschaft und heute als bloßer Bestand für die technische Bewältigung der Welt. Also es ist nicht eine Verfallsgeschichte, sondern es ist ein Entzug des Seins, in dem wir stehen. Und das charakteristische Merkmal für die Seinsvergessenheit, Vergessenheit ist hier immer zu denken vom Griechischen her, von der Lethe, das heißt vom sich verbergen, vom sich entziehen des Seins. Das charakteristische Merkmal dieses Geschicks, in dem wir stehen, soweit ich das überhaupt übersehe, ist die Tatsache, dass die Seinsfrage, die ich stelle, noch nicht verstanden ist.
Nun wird ja zweierlei von Ihnen immer wieder in Frage gestellt und auch fragwürdig gemacht. Einmal der Herrschaftsanspruch der Wissenschaft. Und zum anderen ein Verständnis von Technik, das in der Technik lediglich ein taugliches Mittel sieht, das dem, der es hat, möglichst schnell seine Ziele und seine Zwecke erfüllt. Gerade in unserer Zeit aber, in der ja die meisten Menschen von der Wissenschaft alles erhoffen und in der ihnen auch durch weltweite, ja sogar weltferne Fernsehsendungen demonstriert wird, dass der Mensch durch die Technik das zu leisten vermag, was er sich vorgenommen hat, bereiten Ihre Gedanken über die Wissenschaft und über das Wesen der Technik vielen Kopfzerbrechen. Was wollen Sie erstens damit sagen, wenn Sie behaupten, die Wissenschaft denkt nicht?
Ja, und zunächst mit dem Kopfzerbrechen zu beginnen. Ich finde, das ist ganz gesund. Es ist noch zu wenig Kopfzerbrechen heute in der Welt, sondern eine große Gedankenlosigkeit, die eben mit der Seinsvergessenheit zusammenhängt. Und dieser Satz, die Wissenschaft denkt nicht, der viel Aufsehen erregte, als ich ihn in einer Freiburger Vorlesung aussprach, bedeutet, die Wissenschaft bewegt sich nicht in der Dimension der Philosophie. Sie ist aber, ohne dass sie es weiß, auf diese Dimension angewiesen. Zum Beispiel die Physik bewegt sich im Bereich von Raum und Zeit und Bewegung. Was Bewegung, was Raum, was Zeit ist, kann die Wissenschaft als Wissenschaft nicht entscheiden. Die Wissenschaft denkt also nicht, das heißt, sie kann gar nicht denken in dem Sinne mit ihren Methoden. Ich kann nicht zum Beispiel physikalisch oder mit physikalischen Methoden sagen, was die Physik ist. Sondern was die Physik ist, kann ich nur denkend, philosophierend sagen. Der Satz, die Wissenschaft denkt nicht, ist kein Vorwurf, sondern ist nur eine Feststellung der inneren Struktur der Wissenschaft, das zu ihrem Wesen gehört, dass sie einerseits auf das, was die Philosophie denkt, angewiesen ist, sie selbst aber das vergisst, nicht? Und nicht beachtet.
Und was meinen Sie, wenn Sie zweitens davon sprechen, dass größer als die Gefahr der Atombombe für die heutige Menschheit das Gesetz der Technik ist, das Gestell, wie Sie den Grundzug der Technik nennen, das Wirkliche in der Weise des Bestellens als Bestand zu entbergen oder anders ausgedrückt, alles und jedes auf einen Knopfdruck hin abrufbar zu machen?
Ja, zunächst ist zu sagen, dass ich nicht gegen die Technik bin. Ich habe nie gegen die Technik gesprochen, auch nicht über das sogenannte Dämonische der Technik, sondern ich versuche, das Wesen der Technik zu verstehen. Und wenn Sie diesen Gedanken zitieren, mit der Gefährlichkeit der Atombombe und noch einer noch größeren Gefährlichkeit der Technik, so denke ich an das, was sich heute als Biophysik entwickelt, dass wir in absehbarer Zeit imstande sind, den Menschen so zu machen, das heißt rein in seinem organischen Wesen, so zu konstruieren, wie man ihn braucht. Geschickte und Ungeschickte, Gescheite und Dumme. So weit wird es kommen. Die technischen Möglichkeiten sind heute bereit und wurden bereits schon von Nobelpreisträgern in einer Tagung in Lindau ausgesprochen, was ich in einem Vortrag vor Jahren in Meßkirch schon zitiert habe. Also vor allem das Missverständnis ist abzulehnen, als ob ich gegen die Technik sei. Ganz im Gegenteil, ich sehe in der Technik, in ihrem Wesen nämlich, dass der Mensch unter einer Macht steht, die ihn herausfordert und der gegenüber er nicht mehr frei ist. Dass sich hier etwas ankündigt, nämlich ein Bezug des Seins zum Menschen. Und dass dieser Bezug, der sich im Wesen der Technik verbirgt, eines Tages vielleicht in seiner Unverborgenheit ans Licht kommt. Ob das geschieht, weiß ich nicht. Ich sehe also im Wesen der Technik den ersten Vorschein eines sehr viel tieferen Geschehnisses, was ich das Ereignis nenne. Woraus Sie entnehmen möchten, dass von einem Widerstand oder von einer Aburteilung der Technik gar keine Rede sein kann. Sondern es handelt sich darum, das Wesen der Technik und der technischen Welt zu verstehen. Und meiner Meinung nach kann das nicht geschehen, solange man sich philosophisch in der Subjekt-Objekt-Beziehung bewegt. Das heißt, vom Marxismus aus kann das Wesen der Technik nicht verstanden werden.
Nun gründen und nun münden alle Ihre Fragen in die Frage, die ja die Grundfrage Ihrer Philosophie ist, in die Seinsfrage. Sie haben immer wieder darauf hingewiesen, dass Sie nicht zu den bisherigen Thesen über das, was das Sein sei, eine neue hinzufügen wollen. Gerade weil man das Sein ja recht unterschiedlich bestimmt hat, etwa als Eigenschaft, als Möglichkeit und Wirklichkeit, als Wahrheit, ja als Gott, fragen Sie nach einem verstehbaren Einklang. Und zwar nicht in der Weise einer Übersynthese, sondern als Frage nach dem Sinn von Sein. In welcher Richtung bahnt sich durch Ihr Denken eine Antwort auf die Frage an, warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts?
Ja, da muss ich auf zwei Fragen antworten. Erstens die Klärung der Seinsfrage. Ich glaube, da ist eine gewisse Unklarheit in Ihrer Fragestellung. Seinsfrage ist zweideutig. Seinsfrage bedeutet einmal die Frage nach dem Seienden als Seiendem. Und in dieser Frage wird bestimmt, was das Seiende ist. Und die Antwort auf diese Frage gibt eine Bestimmung des Seins. Die Seinsfrage kann aber auch verstanden werden in dem Sinne, worauf gründet jede Antwort auf die Frage nach dem Seienden. Das heißt, worin gründet überhaupt die Unverborgenheit des Seins? Am Beispiel gesagt, die Griechen bestimmen das Sein als Anwesenheit des Anwesenden. In Anwesenheit spricht Gegenwart. In Gegenwart ist ein Moment der Zeit. Also ist die Bestimmung des Seins als Anwesenheit auf Zeit bezogen. Versuche ich nun, die Anwesenheit von der Zeit her zu bestimmen und sehe ich mich um in der Geschichte des Denkens, was über die Zeit gesagt ist, dann finde ich von Aristoteles an, dass das Wesen der Zeit von einem schon bestimmten Sein her bestimmt ist. Also, der überlieferte Begriff der Zeit ist unbrauchbar, um die Frage überhaupt zu stellen. Und deshalb habe ich in seiner Zeit einen neuen Begriff der Zeit und Zeitlichkeit im Sinne der ekstatischen Offenheit zu entwickeln versucht. Die andere Frage ist ja eine Frage, die bereits Leibniz gestellt hat und die wiederum Schelling aufgenommen hat und die ich wörtlich wieder am Schluss meines schon genannten Vortrags, was ist Metaphysik, wiederhole. Aber diese Frage hat bei mir einen ganz anderen Sinn. Die gewöhnliche metaphysische Vorstellung dessen, was in der Frage gefragt wird, bedeutet, warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts? Das heißt, wo ist die Ursache oder der Grund dafür, dass Seiendes ist und nicht nichts? Ich frage dagegen, warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts? Warum hat das Seiende den Vorrang und warum wird nicht das Nichts als identisch mit dem Sein gedacht? Das heißt, warum herrscht und woher kommt die Seinsvergessenheit? Es ist also eine ganz andere Frage als die metaphysische Frage. Das heißt, ich frage, was ist Metaphysik? Ich frage nicht eine metaphysische Frage streng genommen, sondern nach dem Wesen der Metaphysik. Wie Sie sehen, sind diese Fragen alle eminent schwer. Und für das unmittelbare Verständnis im Grunde unzugänglich. Und es bedarf eines langen Kopfzerbrechens. Nicht nur, sondern einer langen Erfahrung und vor allem einer wirklichen Auseinandersetzung mit der großen Überlieferung. Und eine der großen Gefahren unseres Denkens ist heute gerade die, dass das Denken, also im Sinne des philosophischen Denkens, keinen wirklichen ursprünglichen Bezug mehr hat zur Überlieferung. Wie das Schicksal des Denkens aussehen wird, weiß niemand. Ich habe im Jahre 1964 in einem Vortrag in Paris, den ich nicht selber gehalten habe, der in französische Übersetzung vorgetragen wurde, unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens. Ich mache also einen Unterschied zwischen Philosophie, das heißt Metaphysik, und dem Denken, so wie ich es verstehe. Dieses Denken ist in der Sache sehr viel einfacher als die Philosophie, aber im Vollzug sehr viel schwieriger und verlangt eine neue Sorgfalt der Sprache. Keine Erfindung neuer Termini, wie ich einmal dachte, sondern ein Rückgang auf den ursprünglichen Gehalt unserer eigenen, aber ständig im Absterben begriffenen Sprache. Und ein kommender Denker, der vielleicht vor die Aufgabe gestellt wird, dieses Denken, das ich vorzubereiten suche, wirklich zu übernehmen, der wird sich einem Wort fügen müssen, das einmal Heinrich von Kleist niedergeschrieben hat. Und das lautet, ich habe es in einem meiner Notizbücher einmal niedergeschrieben: Ich trete vor einem zurück, der noch nicht da ist, und beuge mich ein Jahrtausend ihm voraus, vor seinem Geiste.